RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Es wird in unserem Land vermehrt über Identitäten gestritten, über die eigene im Singular und im Plural, auch gerne über die der anderen und darüber, was das alles zu tun hat mit den Rahmenbedingungen, Erfahrungen und Debatten der letzten 35 Jahre. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio aus der Bundesstiftung Aufarbeitung in der Berliner Kronenstraße in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft e.V. 2 Jahre lang stand unter der Überschrift Zurück in die Zukunft, Visionen, Hoffnungen und Aufbrüche, dieser Transformationsprozess in Deutschland im Blick. Und nun könnte es die Verlockung eines Resümees geben zu Lebensentwürfen und Identitäten. Was hat sich innerhalb einer Generation gewandelt? Was kehrt möglicherweise als Fragestellung, als Problem wieder? Und schließlich, wo hilft eigentlich dieser Ost-West-Vergleich und wo trübt er unsere Analysen? Ein großes Thema, das wir hier auf dem Podium mit 4 Gästen und einem leeren Sessel besprechen wollen. Dieser leere Sessel soll nicht leer bleiben. Er ist für unser Publikum hier im Raum, für Menschen, die spontan mitdiskutieren möchten und dann den Platz für die Nächsten freimachen werden. Das ist so etwas groß gesprochen ein Fischball im Kleinen, also vielleicht mit einem Goldfisch im Glas. Genug der Vorrede. Hier sitzen Jessica Bock, die Historikerin, hat ihre Dissertation über die Frauenbewegung in Ostdeutschland zwischen 1980 und 2000 geschrieben, also eine Hälfte noch in der Zeit der DDR und die andere Hälfte dann in dem geeinten Deutschland. Kim Alexandra Trau ist Bundesgeschäftsführerin des Jugendnetzwerks Lambda e.V., ein Verband, der sich 1990 gegründet hat für alle, die jung und queer sind. Dirk Neubauer war Bürgermeister der Stadt Augustusburg bei Chemnitz und Landrat von Mittelsachsen. Heute kommentiert er als Journalist und Publizist die politische Lage in Nah und Fern. Und schließlich ist bei uns Christine Jahn, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Zuvor war sie Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land. Ich fange mit Ihnen gleich mal an, Christine Jahn. Was ist eigentlich für Sie prägender für Ihre Identität, Ihre Identitäten? Der ländliche Raum, der Glaube, das Leben als Frau in der modernen Gesellschaft? Und was hat das alles mit der DDR zu tun?
Gute Frage. Ich habe mich auf dem Weg hierher auch gefragt, womit bin ich identisch? Ich würde mich schon mit Landbevölkerung immer noch identifizieren, weil ich da noch ein Herz und eine Nähe habe. Aber ansonsten ist für mich persönlich prägend, dass ich zwischen den Milieus sehr viel changierend unterwegs bin. Mit dem Leben der Frau in der Moderne, so eine Überschrift, die ist mir fremd.
Ich habe das auch bewusst provokant formuliert.
Ja, mit sowas kann ich überhaupt nichts anfangen. Das erinnert mich an so sozialistische Titel, die mit weißen, großen, eckigen Buchstaben auf rotes Banner geprägt waren. Da kriege ich Gänsehaut. Also keine gute. Ja, und für mich ist der Glaube prägend, aber ich erlebe auch, dass ich als Ostdeutsche mit meinem Kirchenbild in Westdeutschland viele Gespräche führe, wo ich sehr viel lerne und denke, das ist für mich eine fremde Welt. Also da habe ich auch innerhalb der Kirche verschiedene Identitäten, oder wo ich mich nochmal mit meiner Identität neu wahrnehmen kann.
Jetzt bin ich gespannt, bei welchen Begriffen Dirk Neubauer allergisch werden kann. Ost-West-Identitäten und Lebensentwürfe. Man könnte ja sagen, wenn wir auf politische Stimmungslagen, auf Wahlergebnisse schauen, da sehen wir klare Unterschiede. Wenn Sie auf Ihre eigene Identität als Dirk Neubauer schauen, wie war das bei Ihnen, als Sie beschlossen haben, zu kandidieren für ein politisches Amt? Und war das, als Sie beschlossen haben, damit wieder aufzuhören?
Naja, das waren, glaube ich, sehr, sehr entscheidende Momente in meinem Leben, beides. Ja, also die Entscheidung, in Politik zu gehen, war nicht geplant, der Ausstieg auch nicht. Das sind die Gleichnisse beider Momente. Ich habe angefangen, Politik zu machen, weil ich es leid war, ständig zu hören, was alles nicht geht. Das war eigentlich der, der Moment, der mich ein bisschen getriggert hat in der kleinen Stadt Augustusburg, wo jeder jeden Tag den Mond anheult, aber wenig Leute in der Lage sind, daraus was nach vorn zu machen. Und ich als Zugereister, das war vielleicht mein Vorteil, geht ja immer so, wenn Sie irgendwo hinkommen, dann wissen Sie ja in der Regel auch nicht, dass das alles nicht geht, was Sie da im Kopf haben, weil Sie waren ja noch nicht da. Und ich habe mich immer gefragt, seht ihr nicht, wie schön das hier ist? Ne? Also welche Möglichkeiten wir haben, so wie wir leben, machen andere Leute Urlaub und ihr seht das gar nicht mehr. Mhm. Und das hat so ein bisschen ein Initial geliefert, das ging gar nicht um mich. Das war, ich glaube, die Verzweiflung war sehr groß, also vorher jahrzehntelange CDU-Herrschaft über dieses Dorf und da ging auch nicht viel. Und die Leute haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt irgendwen anders. Schlimmer kann es nicht sein. So. Das war der Einstieg. Dann bin ich einmal wiedergewählt worden. Also die zweite Wahl ist ja dann wirklich eine entscheidende, weil da geht es dann wirklich nach 7 Jahren, das ist dann wie ein Zeugnis, ne? Also schon ein bisschen um sich selber. Und da bin ich wiedergewählt worden mit einem stolzen Ergebnis von 70% gegen 4 Mitbewerber. Einer davon, der AfD-Kandidat, hat ein halbes Jahr später das Direktmandat im Deutschen Bundestag gelöst. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam diese Landratswahl und das war nicht mal meine Idee, da überhaupt zu kandidieren. Es war auch so ein Notwehrding irgendwie, da kamen Leute und sagten, da gibt es einen CDU-Kandidaten, der erzählt jedem, der will es nicht werden. Und der AfD-Mensch, der ist einfach stark und wir wollen nicht, dass das hier der Durchmarsch wird in der ersten, wir brauchen einen dritten Kandidaten. Hm. So, und dann habe ich gesagt, okay, dritter Kandidat, kann man nach dem ersten Wahlgang eine Empfehlung aussprechen, wunderbar. Habe ich gemacht und habe aber dummerweise den ersten Wahlgang gewonnen und dann war es schlecht mit einer Empfehlung. Und dann bin ich es geworden und eigentlich wirklich tatsächlich nach einem langen Weg über 2000 Quadratkilometer, muss man mal davon sprechen, was wir da angerichtet haben, auch politisch, was wir für Wirkungsräume geschaffen haben, was wir an Entheimatung betreiben durch politische Organisationsstrukturen. Also das, was wir in Sachsen Landkreis nennen, ist andernorts im Bundesland. Ja. Die Idee war eigentlich zu sagen, wenn ihr mich wählt, machen wir das zusammen. Ich bin parteilos. Ne? Wenn ihr wirklich wollt, dann müssen wir es aber zusammen machen. Ich bin ja kein Stellvertreter, der mir jetzt irgendwie sagt, schön, dass es dich gibt, mach mal. Und das hat nicht funktioniert. Und was eben dann da reinspielte, da kommen wir ja sicherlich nachher noch drauf, ist wirklich etwas, wovor ich immer inzwischen warnen muss, weil es eine unfassbare Dynamik bekommen hat. Es gibt keine Brandmauer, es gibt keine Scham. Es gibt einen großen Block, der rückwärts will, und zwar ziemlich weit rückwärts. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es erlebt, wenn Sie dort zwischen die Mühlen kommen, ist das etwas, was ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche.
Das wird uns natürlich auch beschäftigen, weil wenn wir über Identitäten sprechen, dann verstehen manche aber auch etwas sozusagen weniger Buntes darunter und eher etwas Einfarbiges in Deutschland. Ich bleibe mal kurz bei diesen polymorphen Identitäten, Kim Trau. Gerade junge Menschen, die bei Lambda e.V. mitarbeiten, stehen ja im Geflecht von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibungen. Nehmen diese Menschen bei Lambda e.V. eigentlich diese Ost-West-Unterschiede noch wahr oder ist die Community längst in transnationalen Kategorien unterwegs?
Ich glaube, dass es nicht mehr die Ost-West-Schiene ist, die für junge Menschen so zentral ist. Also natürlich familiengeschichtlich auf jeden Fall. Da sind ja auch Erfahrungen, die werden weitergegeben, da wird berichtet. Also natürlich, das erreicht junge Menschen, aber jetzt für ihre konkrete Lebensplanung, für ihre Perspektive auf die Welt, glaube ich, ist viel zentraler der Unterschied Stadt-Land, Studium, Nicht-Studium, reich, arm und mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Ich glaube, das sind Dinge, die viel zentraler sind. Sie hatten ja auch sozusagen so ein bisschen uns anmoderiert mit uns und mit unserer eigenen Geschichte. Ich hatte für mich noch mal das Wort dazwischen aufgeschrieben. Und das trifft für mich persönlich auch auf vielen Ebenen auch zu. Ich bin selber an einem Stadtrand groß geworden und meine Familie mütterlicherseits Bauernhof, väterlicherseits aber dann zum Beispiel Kaufmann. Also auch das sind ja Unterschiede, die aufs Leben, wie man aufs Leben schaut. Und ich glaube, dass es bei queeren jungen Menschen noch mal eine zusätzliche Ebene hat, weil das eine ist das, was, mit dem man aufwächst. Und das andere ist das, was man sich als Mensch bewusst auch noch mal aneignet, das, was man reflektiert. Und da ist eine queere Identität schon auch schräg zu anderen Identitäten, weil es auch eine ist, wo ein Bewusstwerdungsprozess hintersteckt. Ich finde das aber auch sehr toll zu sehen, wenn ich auf einen CSD gehe, wie jung der ist. Also da sind wahnsinnig viele junge Leute auf den Demonstrationen. Und es ist sozusagen nicht eine Veranstaltung jetzt irgendwo der Alten, nichts gegen Alte sozusagen, aber das ist auch eine Veranstaltung, wo viele junge Menschen hingehen. Und das zeigt mir, es ist für sie relevant. Mhm. Und wenn es für junge Menschen relevant ist, dann ist es natürlich auch ein Thema der Zukunft.
Und es ist ja auch interessant, wenn wir über diese Prozesse vor 35 Jahren nachdenken, dass da eben auch sehr viele junge Menschen sich organisiert haben und sich mit Menschen zusammengetan haben, mit denen sie sich normalerweise nie zusammengetan hätten, um bestimmte Dinge zu bewegen und zu sagen, hier, die Zukunft ist offen. Wenn wir über wir und die, wenn wir Ost und West uns anschauen, in Deutschland, Jessica Bock, da wird dann immer gerne von den Frauen im Osten gesprochen. So als etwas, was sich unterscheidet und was sich sozusagen als Kategorie auch festmachen lässt. Das ist also eine Fremdzuschreibung, die natürlich unsere Debatten oft auch verkrustet hat in den letzten Jahren. Was haben Sie in Ihrer Forschung eigentlich herausgefunden? Wie divers waren die Frauenleben vor 1989, 90 in Ostdeutschland und wie divers sind sie danach?
Also die Leben von Frauen vor 89, nach 89 waren also in beiden Zeiträumen eigentlich sehr divers, je nachdem, welchen Geburtsjahrgang sie angehört haben, welche Klassenzugehörigkeit sie hatten, ob sie aus einer Familie kommen, die auch doch noch verstärkt so einen bürgerlichen Hintergrund hat, ob sie eher auch aus einem Hintergrund kommen, die politisch angepasst war, vielleicht auch noch systemkonform mit entsprechenden Kontakten und Ressourcen. Es hat einen Unterschied gemacht, ob sie aus dem Ausland gekommen sind als migrantische Arbeiterin oder als Exilantin. Und diese Zuschreibungen, diese Identitätsdebatten, diese Wurzeln, also ne, wer sind die Frauen im Osten und wer sind diese im Westen, das hat ja schon vor 89 auch angefangen. Und da wurden auch schon so erste Prägungen gesetzt und Wahrnehmungen. Die haben sich dann nach 89, 90 eigentlich weiterentwickelt oder auch verfestigt. Und ich kenne eigentlich nichts Vergleichbares, wo viel drüber publiziert und geforscht wurde, wie die zur sogenannten Ostfrau. Also ich kenne nichts Vergleichbares zu einer sogenannten Westfrau. Und das sind nicht nur Fremdzuschreibungen, das sind auch Eigenzuschreibungen und vor allen Dingen mediale Zuschreibungen. Ich habe letztes Jahr mich dann doch mal durch diese ganze Literatur gelesen und habe auch mal geguckt, wer hat das eigentlich geschrieben. Das sind vor allen Dingen Journalisten, Journalistinnen. Also es ist auch ein sehr mediales Konstrukt. Und es dient dazu, diesen Emanzipationsvorsprung, dieses Bild dieser vermeintlichen Fortschrittlichkeit zu demonstrieren.
Eigene Identitäten auszubilden, das will ja auch gelernt sein, mit Hemmnissen umzugehen, aber auch Förderangebote wahrzunehmen. Es geht da immer auch um Strategien der Selbstermächtigung. Gerade wenn wir heute an die Zeit 89, 90 denken, da war sehr viel Selbstermächtigung im Raum. Und mich würde interessieren, auch aus den Arbeitsfeldern, mit denen Sie zu tun haben, wo ist auch heute eine solche Selbstermächtigung erfolgreich und wo sind die Hemmnisse, die möglicherweise auch Menschen hindern daran? Frau Drau, fangen Sie einfach an.
Tatsächlich, ich halte hier in meinen Händen, das sehen jetzt die ZuhörerInnen nicht, unsere Urkunde, die wir bekommen haben am 2.5.1990 vom Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte, Berlin, Hauptstadt der DDR. Und wir sind sozusagen eine Mauerblume. Wir sind entstanden im Rahmen der runden Tische. Wir haben die Lücke als Organisation quasi genutzt, die sich da auftat. Und sind einer der wenigen Organisationen, die tatsächlich von Ost nach West expandiert sind. Uns gibt es ja, wie gesagt, seit 35 Jahren. Ich glaube, das, was eine Gesellschaft, eine Demokratie braucht, ist auf jeden Fall eine offene Gesprächskultur. Das, was wir jetzt hier tun, ins Gespräch miteinander gehen, vielleicht auch Meinungen hören, die man nicht gerne hört, die man vielleicht auch nicht schwer aushaltbar findet. Aber, und das ist das große Problem, und ich finde, das sehe ich auch, wenn ich sozusagen an diese Wendezeit denke. Ich bin jetzt von der Generation, habe ich das nicht sehr bewusst erlebt, kann das aber natürlich auch irgendwo nachvollziehen, wie das so ein Erfahrungsabriss war und was auch das Grundgesetz vorher zum Beispiel nicht eingelöst hat. Menschen hier wissen es vielleicht, der Paragraph 175, der zum Beispiel Homosexualität unter Strafe gestellt hat und der auch nochmal unter den Nazis verschärft wurde, der wurde nochmal vom Bundesverfassungsgericht so in den 50er Jahren bestätigt. Also das muss man sich klar machen, auch das Grundgesetz hat nicht immer alles positiv ausgelöst für Menschen und wurde dann für ein gesamtdeutsches zu einem gesamtdeutschen Grundgesetz und hat dadurch natürlich auch nicht seine Fehler, die eingeschrieben wurden, darin auch nicht aufgelöst. Als Geschäftsführerin bin ich ja sozusagen nicht nur verantwortlich auch für das politische Konzept unserer Organisation als Queerer Jugendverband, sondern bin halt auch gleichzeitig sozusagen Führungskraft für unsere Mitarbeitenden. Und da sehe ich halt auch, dass unsere Gesellschaft, wenn es zum Beispiel um die Inklusion von Menschen mit Behinderung geht, wirklich gar nicht an dem Punkt ist, an dem es sein könnte. Und das ist immer so eine Frage, ich finde, ein zentraler Begriff, mit dem ich gerne arbeite, ist der Strukturarbeit. Also es ist wichtig, dass wir Signale setzen, dass wir Symbole auch haben als Demokratie, aber wir müssen auch immer an den Strukturen arbeiten und das ist manchmal trocken und es ist manchmal anstrengend, aber es ist enorm relevant, um die Tür für Menschen buchstäblich, wortwörtlich aufzumachen, damit sie reinkommen können und sagen können, das ist meine Lebenserfahrung. Ich bin sehr froh aber, dass wir zum Beispiel in Deutschland eine Struktur haben, die sagt, okay, bundesweite Jugendverbände werden auch staatlich gefördert, weil das jungen Menschen eben auch eine Stimme gibt, die sie sonst gar nicht äußern könnten. Das ist natürlich ein Spannungsfeld. Wie staatsnah ist man? Wie sehr verlassen wir uns als DemokratInnen auf den Staat und sagen dann, oh ja, der wird es richten, der wird für uns die Lösung bringen, wir brauchen tolle Antidiskriminierungsgesetze. Aber gleichzeitig braucht es halt auch eben uns, die das mit Leben füllen. Das passt auch zu dem, was Herr Neubauer auch sagte, das ist genau das Ding. Es braucht auch die Menschen, die das dann mit Leben füllen. Aber es braucht auch die Strukturen, die wir verbessern.
Ja, und ich glaube, wir haben manchmal ein zu idealistisches Menschenbild. Das, ja, was Sie erleben und was gesagt wurde. Wenn wir alle davon ausgehen, dass die Menschen in Sachsen Selbstwirksamkeit leben wollen, dann haben wir, glaube ich, ein falsches Bild von allen Menschen in Sachsen oder in Ostdeutschland. Also das sind nicht alles Menschen, die sagen, oh, endlich kann ich in Freiheit Demokratie mitgestalten und wo ist mein Ehrenamt? So ist die Welt leider nicht.
Muss sie eigentlich auch nicht sein.
Ja, und die Menschen haben, glaube ich, auch nach 35 Jahren noch nicht dieses Glück durchdekliniert für sich selber, was es möglich machen könnte, statt zu jammern, selber mit anzupacken. Ob das im Kleinen ist oder im Großen. Und das ist eine Kulturfrage, die begegnet mir da schon. Und es ist immer leichter, sich in seiner Nische einzubunkern und zurückzuziehen, als selber etwas zu tun. Das haben wir, die Debatten, die haben wir in der Kirche, die haben wir in der verfassten Kirche. Und ich sag mal, ich arbeite jetzt für den Kirchentag, habe da eigentlich nur mit den anderen Leuten zu tun, die sagen, wo ist mein freier Raum, wo ist mein Rahmen, ich mal dir das Bild. Da ist es unser Programm, aber das ist halt nicht Alltag. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir da schon manchmal ein sehr ideales Bild haben in den Vereinen, Netzwerken und Co., wo wir unterwegs sind.
Aber genau da ist natürlich dann Strukturarbeit auch ganz wichtig. Mhm.
Aber das müsste Politik verstehen. Das ist das Problem. Und wir haben, also aus meiner Wahrnehmung, ich war 18, als die Mauer fiel, ich habe das ziemlich bewusst alles miterlebt und für mich war das eine unglaubliche Reise. Also ich bin auch wahnsinnig dankbar im Rückblick, dass ich das erleben durfte, weil das alles irgendwie Zufälle waren, aber sich alles irgendwie auch gefügt hat. Und für mich das ein großes Glück war, aber für viele Menschen eben nicht. Und was die ostdeutsche Politik gemacht hat, ist eigentlich ein schwerer Unterlassungsfehler. Wir haben in den ersten Jahren, also ja, jetzt 92, 93 habe ich als Journalist angefangen zu arbeiten und habe die ganzen großen Abwicklungsveranstaltungen begleitet. Orwo Wolfen, Hungerstreik, Bischofferode vom ersten bis zum letzten Tag. Das war auch der Moment meiner Politisierung, glaube ich, das dort begleitet zu haben, weil ich dort verstanden habe, worum es eigentlich geht. Nämlich nicht um die Jobs, sondern um Würde. Und damals hat die Politik eingegriffen, weil es gar nicht anders ging. Also wenn über Nacht 20.000 Leute ihren Job verlieren in Bitterfeld, dann kannst du nicht sagen, good luck. Da muss jemand sein, der das auffängt.
Selbstermächtigung. Seid selbstermächtigt, ja.
Das Problem ist nur, dass wir mit diesem Kümmern nicht aufgehört haben. Und wir haben die Leute sprichwörtlich totgekümmert. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist eigentlich ein positives Ding. Ne? Jeder Politiker, den ich kenne, jeder Landespolitiker, den ich kenne, definiert sich darüber, dass er sich kümmert, dass er gerne was mitnimmt, irgendwohin. Ich mal rausfinde, wo die das alle mit hinnehmen. Fahre ich da mal hin. Also es ist bestimmt spannend, was das alles rumliegt.
Ja,
also,
die wollen ja auch alle wiedergewählt werden.
Ja, und das ist genau die Falle, aus der die nicht mehr rausgekommen sind. Und wir haben 30, 35 Jahre den Leuten immer, wenn es eng wurde, gesagt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Und jetzt, wo wir in eine Situation kommen, dass wir nicht mehr alles mit unfassbar viel Geld zudeckeln können, dass alles irgendwie so weitergeht und wir jeden Fehler, den wir machen, irgendwie so zugleisten und sagen, mein Gott, dann noch mal einen Haufen drauf und einen Scheck hinterher und dann stimmt das mit der Stimmung wieder. Und sich das alles so auch ein bisschen verselbstständigt hat, so dieser Dienstleistungsapparat, der auch sich wenig mit der Basis beschäftigt hat, das kommt auch noch dazu, ne? Das hat man gleich so miterledigt, das ist ja auch ein bisschen hinderlich, wenn man Politik macht, ständig mit der Basis reden muss, anstrengend. Die Basis war jetzt auch nicht undankbar, dass da mal jemand war, der sich gekümmert hat, denn da ist eine Lücke entstanden. Und in diese Lücke kommen jetzt diese ganzen Menschen rein, die den Leuten in dieser unfassbar komplexen Welt, in der wir leben, dafür können wir nicht in jedem Fall was, diese Welt ist halt komplex, kommen jetzt so die Leute mit diesen einfachen Antworten, nach denen wir uns alle sehnen.
Ja, ja.
Also du musst nur mit mir, und es ist wieder ein Heilsversprechen. Und wieder fallen die Leute drauf rein und die Politik kommt aus dieser Schleife nicht raus. Diesen Punkt mal zu machen und zu sagen, liebe Leute, das mögt ihr jetzt vielleicht nicht mögen, aber wir müssen jetzt mal dieses oder jenes tun. Wir müssen priorisieren, weil es nicht mehr für alles reicht, damit wir die richtigen Dinge richtig machen können und nicht alles ein bisschen. Aber das kriegen wir nicht mehr hin.
Dann sagen aber alle, priorisieren ja, ja, nur nicht bei mir. Nicht?
Ja, aber nehmen wir mal ein schönes Beispiel, gerade aktuell. Sie kennen alle diese Kriegsschauplätze um erneuerbare Energien im ländlichen Raum. Das ist wirklich Krieg. Also ich kann es gar nicht sagen, es ist wirklich Krieg. Und ich weiß noch, als ich Landrat war, alle Bürgermeister rannten zu mir und sagten, du kannst das Windrad nicht genehmigen, das kannst du nicht und das geht nicht. Es gibt ein geltendes Recht. Also was stellt ihr euch vor? Ich bin euch König. Kann ich sagen, gefällt dem nicht, machen wir nicht. So. Also ein Riesenkampf gegen die Erneuerbaren. Ne? Und dann gab es halt dann diese stellvertretende Atomdebatte, die man gerne führt, weil man ja immer davon ausging, dass das sowieso nicht bei mir. So, jetzt bauen die Tschechen 20 Kilometer von der erzgebirgischen Grenze weg ein neues Atomkraftwerk. Und jetzt kommen dieselben Leute, dieselben Bürgermeister, dieselben Bürgerinitiativen, die mich vorher weggebrüllt haben für jede Solarzelle, über die man theoretisch mal nachgedacht hat, und sagen, das geht auch nicht, weil es jetzt vor der Haustür passiert. Und das ist eine Folge von wirklich 3 Jahrzehnten organisierter Verantwortungslosigkeit. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wir haben die Leute nicht in die Verantwortung kommen lassen. Und da gibt es immer Menschen, die nehmen ihre Verantwortung selber wahr, weil sie so gestrickt sind. Und dann gibt es eine Menge Leute, die sich gerne in diesen Zug setzen. Und dieser Zug fährt auf dem falschen Gleis und fährt, wie wir alle wissen, auf den Abgrund zu. Und wir reden darüber, den Lokführer auszutauschen, statt eine Weiche zu stellen. Wir sind in falschen Handlungsfeldern komplett. Und jetzt sitzen wir da wie das Kaninchen vor der Schlange. Schauen Sie sich mal an, was die AfD für eine raketenhafte Entwicklung gemacht hat, ohne selber was zu leisten. Die haben nichts geleistet.
Ja, aber die spielen doch mit der Opferkarte.
Ja, komm, also aber wir haben es ja zugelassen, wir haben es ja auch ermöglicht. Das ist genau das, was ich meine.
Ja, Jessica Bock.
Entschuldigung.
Ich wollte noch mal auf den Begriff Selbstermächtigung zurückkommen und auch noch mal die Frage, was das 89-90 bedeutet hat. Und ich würde das gerne auch noch mal so auf meinem Themenschwerpunkt, wo ich mich auch gut auskenne, auch noch mal auf die Frauen herunterbrechen. Das hieß damals, Selbstermächtigung hieß, zu einem politischen Subjekt werden, nämlich selber zu bestimmen und auch mitzubestimmen. Also die Frauen, die haben sich da auch in der Tradition gesehen, dass die politische Partizipation nicht nur ein Recht ist, sondern auch eine Pflicht. Also die haben auch die Frauen explizit aufgefordert, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und auch wirklich in die Macht hineinzugehen. Ist überschaubar gelungen. Ich denke, das ist trotzdem Erfolge gibt, sei es, dass Strukturen aufgebaut sind, verschiedenste Frauenvereine, vor allem im städtischen Bereich, Gleichstellungsbeauftragte, die jetzt in Sachsen abgeschafft werden sollten, mit einem Vorschlag aus dem Innenministerium, weil wir die angeblich nicht mehr brauchen. Und diese Mobilisierung, das hat schon was ausgelöst und hat Frauen auch inspiriert, da auch diese Verantwortung zu übernehmen, Strukturen aufzubauen und auch zivilgesellschaftlich aktiv zu werden. Aber von Anfang an gab es auch diese Verhinderungen, und das hast du auch schon angesprochen, Kim. Also es braucht die Rahmenbedingungen. Wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen. Es braucht eine gewisse Förderstruktur, die auch wohlwollend ist. Das muss auch politisch gewollt sein, dass es diese zivilgesellschaftlichen Kräfte in unterschiedlichsten Bereichen gibt. Und jetzt sind wir doch ein bisschen, schlagen wir nach Sachsen aus, weil ich da auch herkomme und auch frauenpolitisch aktiv bin. Und das sieht gerade nicht gut aus. wenn man dann auf den Haushalt guckt, was da gekürzt wird. Und eigentlich auch in Bereichen, wo man genau das Gegenteil tun muss, nämlich investieren, weil die Bedarfe unendlich groß sind. Sei es im Gewaltbereich, sei es auch noch mal Gleichstellung, damit die jungen, gut ausgebildeten Frauen auch immer noch da bleiben nach 35 Jahren und nicht weggehen. Und da sitzt man dann schon da und fragt sich als politisch wacher Mensch, was passiert hier gerade? Also warum? Also muss nicht eigentlich das Gegenteil passieren, um auch das Land lebenswerter einfach noch zu machen? Darum geht's. Also ich gehe nicht weg, ich bleib da, aber viele gehen weg, auch aus dem Ländlichen. Das ist wirklich schwer.
Ja. Partizipation wurde nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht verstanden. 89-90 zumindest bei vielen Engagierten. Kim Trau hat den Finger gehoben.
Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, wenn wir kümmern gleichsetzen mit Sparpolitik. Also sozusagen Sparpolitik muss sozusagen das Kümmern in Gefahr bringen. Weil das, was wir sehen, was zum Beispiel in den USA passiert ist mit Musk, der sagt dann sozusagen, ja, wir müssen im öffentlichen Dienst, wir müssen da ganz radikal sparen. Aber das sind nicht beide Seiten der Medaille, sondern gleichzeitig gibt es Verbotspolitik. Und das erleben wir ja sozusagen auch im queeren Bereich, auch im Kleinen. Dann kommen sozusagen die BildungsministerInnen der Länder und sagen, wir verbieten das Gendern an Schulen. Ja, weil das ist sozusagen nach der amtlichen Sprache, sei das nicht okay, wenn man sozusagen bei LehrerInnen ein Sternchen schreibt. Wo ich sagen würde, das ist doch Meinungsfreiheit. Also wenn man sagt, wir wollen den Staat verschlanken, wie können wir denn dann sagen, aber bitte, wenn jetzt jemand in einen dialektischen Besinnungsaufsatz in der Schule schreibt, ja, mit These, Antithese und Synthese und möchte über das Gendern schreiben, dann bricht man als erstes einen Fehler angezeigt, danach einen Folgefehler und hat, obwohl man vielleicht brillant argumentiert hat, am Ende eine 5 bekommen, weil sozusagen Rechtschreibung 6 gewesen ist. Und das kann doch nicht sein. Also ich finde, das ist, was ich an konservativer Politik oft nicht verstehe, ist, dass sie einerseits sagt, wir müssen sparen, die Leute müssen selber kümmern, sie müssen selber sich engagieren, aber im gleichen Zug wird dann doch wieder ganz viel verboten und eingeschränkt, wo eigentlich Neues entsteht. Also man muss halt sagen, gerade die queere Kultur ist unglaublich innovativ auch, da wird viel neu geschaffen, auch wir als queerer Jugendverband, wir haben viele Dinge sehr schnell angenommen, wo andere Jugendverbände doch noch deutlich länger mit viel mehr Geld deutlich länger gebraucht haben, weil zum Beispiel unsere Zielgruppe, die finden wir nicht sozusagen auf der Straße, sondern die müssen wir mit den neuen Medien erreichen, die müssen wir digital erreichen. Wir sind da eigentlich ganz vorne dabei, aber mit Verbotspolitik hat man das dann gleich wieder eingestampft. Da tue ich mich sehr schwer, aber ich stimme zu, dass man natürlich eine Kultur braucht, die Engagement fördert. Und da frage ich mich aber, ob wir dann wirklich auch immer als Gesellschaft damit ehrlich sind, wie man Engagement denn gut fördert. Und fair fördert und nicht sozusagen das Geld immer dahin fließen lässt, wo es immer schon war, nach dem Matthäus-Prinzip.
Aber die große Frage, die man sich ja stellen muss, ist, ich als Wählerin, würde ich jemanden wählen, der zu mir sagt, Christine, was willst du eigentlich und was brauchst du für einen Rahmen, damit du das umsetzen kannst? Und wenn Politik so einen Change-Wechsel macht, da muss man sich hier ganz ehrlich fragen, ist nicht auch in jedem von uns so ein bisschen ein Punkt drin, wo man sagt, ach, da kommt jemand, macht mir eine große Zukunftserzählung, dem vertraue ich und dann gebe ich meine Verantwortung gerne ab. Also ich habe so ein bisschen das Problem damit, dass man das in sich selber abspaltet, dass man auch immer leicht in der Verlockung ist, den angeblichen Heilsversprechen von Politikern, welcher Couleur auch immer, hinterherzurennen. Weil nämlich eine andere Politik permanent heißen würde, mein lieber Wähler, was willst du, was brauchst du? Und dann gucken wir als politische Klientel, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen und dann mach dein Ding. Und dann bräuchten wir als Gesellschaft ein Commitment, dass man das nicht abstraft, sondern eigentlich belohnt, dass Politiker uns an unsere Freiheit der Gestaltung erinnern.
Wir haben den leeren Stuhl besetzt. Bringen Sie uns auf den Stand Ihrer Gedanken.
Ich komme auch aus Leipzig, bin in Sachsen geboren. Bin da auch tätig in der soziokulturellen Arbeit, viel im zivilgesellschaftlichen Engagement und auch darstellende Künstlerin, also auch im künstlerischen Bereich. Zu dem Thema kaputt sparen oder kaputt kümmern, wie auch immer, Was nicht fehlt, ist das Engagement und was fehlt, ist aber die Wertschätzung. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren zu wenig Wertschätzung gegeben, gerade in Ostdeutschland, in Richtung des ganzen bürgerlichen Engagements im ländlichen Raum und im städtischen Raum. Wertschätzung und eben gerade vor allen Dingen auf emotionaler Ebene, was irgendwie auch da reinspielt in dieses Würde nehmen oder Würde wurde genommen, wurde zurückgeben. Und dass der jetzt so ein Frustmoment ist. So, also ich erlebe sehr viel Frust und Trotz, fast kindlich auf eine Art. Und ich glaube, es wurde auch verpasst, klarzumachen, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement, dass das Demokratiearbeit ist.
Ich nehme mal kurz diesen Begriff Wertschätzung auf. Wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer nicht einen höheren Lohn zahlen will, dann sagt er, aber wir wertschätzen ihre Arbeit. Das kann es ja nicht sein.
Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir sind nur falsch sortiert und wir haben die falschen Prioritäten. Wenn wir in diesem Land verstehen würden, welche wichtige Rolle die Kommunen spielen, wären wir ein ganzes Stück weiter. Die Kommunen sind momentan bei allen Fragen der Finanzierung, der Kompetenzen, der Ausübung von Eigenverantwortung, der ihnen ja eigentlich verfassungsrechtlich zusteht, ne? Werden die an allen Ecken, wo es nur geht, beschnitten. Das geht über viele Instrumente. Das effizienteste Instrument ist die Verteilung des Geldes. Na, mir hat mal jemand gesagt, aus der SPD, witzigerweise, hat mir jemand gesagt, das ist der goldene Zügel, an dem wir euch führen. Als es darum ging, die Frage zu diskutieren, warum gebt ihr uns nicht mehr Geld frei? Ja, in unseren gewählten Gremien. Also das sind ja gewählte Menschen, die wissen vor Ort, was los ist. Warum gebt ihr uns das Geld nicht? Ich habe es für Sachsen mal ausgerechnet in einem Buch, was ich mal schrieb vor gar nicht so langer Zeit, gesagt haben, 1 Milliarde wird kommunal verteilt. Davon verbrauchen wir in Sachsen, ist wirklich kein Witz, steht die Zahl vom Rechnungshof, 300 Millionen Euro, um uns gegenseitig nachzuweisen, dass wirklich das passiert, wofür wir es beantragt haben. Das ist völlig irre. Also jeder, der das, also in der Privatwirtschaft, wären sie tot, wenn sie so eine Quote hätten. 300 Millionen. Und würden wir diese Milliarde, das ist ein bisschen Milchmädchenrechnung, weil es steckt auch europäisches Geld mit drin, das ist nicht so einfach, muss man kofinanzieren, aber nehmen wir mal diese Zahl komplett und teilen die durch 4 Millionen Sachsen, sind das 250 Euro pro Kopf. Bei mir waren es 4.500 Einwohner, sind 1,25 Millionen Euro, die ich hätte bekommen können, jedes Jahr, ohne dass der Freistaat auch nur einen Euro mehr in die kommunale Familie, wie das immer so schön heißt, gegeben hätte. Und da geht schon die erste Fehldiskussion, ihr wollt immer nur mehr Geld. Wir wollen nicht mehr Geld, wir wollen es nur gerne direkt haben. Wichtig aber wäre, dass wir die Ermöglichungspolitik in die Kommune bringen. Und die hat auch was damit zu tun, dass man freies Geld hat. Und dass man vor allen Dingen nämlich, und das kann ich als Bürger, ich war 10 Jahre Bürgermeister, da kann ich das, glaube ich, mit einigermaßen Erfahrung sagen, dass Menschen sich wieder beginnen zu interessieren, was in ihrer Stadt passiert. Weil bisher lernen die, es ist Mangelverwaltung. Wenn ich zu meinem Bürgermeister oder zu meiner Bürgermeisterin gehe, höre ich, das können wir nicht machen, weil wir haben das Geld nicht und das können wir nicht und das dürfen wir nicht und das können wir nicht entscheiden und dann muss die Landesdirektion oder sonst wer. Das brauchen wir alles gar nicht. Und meine Theorie ist, wenn so eine Stadtgesellschaft wüsste, da sind Möglichkeiten, dann würden die auch wieder anfangen, ihren gewählten Vertretern auf die Finger zu gucken und vielleicht auch mal wieder mit einem eigenen Bedürfnis loszuziehen und eine Mehrheit zu organisieren und zu sagen, hier ist uns was wichtig und wir könnten doch jetzt, warum machen wir das denn nicht? Oder was machen wir denn wann, in welcher Reihenfolge? Dass man auch wieder eine Planbarkeit hat und dass man den Leuten wieder eine Perspektive öffnet. Denn wir haben auch jetzt aus meiner Sicht gar keine andere Chance mehr, aus dieser Misere rauszukommen, weil wir haben eben keine gespaltene Gesellschaft, sondern wir haben ein Archipel von 1000 Wahrheitsinseln. Auf jeder Insel hocken 5 Leute und jeder hat so seine Wahrheit und die nächste Insel ist nur in einem Satz anders und hat eine nächste Wahrheit. Wie wollen wir die denn wieder zusammenbringen, wenn nicht über eine gemeinsame Idee, über ein Ziel, über einen Punkt im Horizont zu sagen, hier sind jetzt Möglichkeiten, lasst uns drüber reden.
Über die Wahrheitsinseln will ich gleich noch etwas mehr wissen. Aber Christin Jahn, ist dann das, was man beispielsweise auf Kirchentagen erlebt, so etwas wie man könnte sagen, die Simulation von Gesellschaft für einen Moment und dann fahren alle zurück in ihre Kommunen und dann zeigt
sich. Nein, wir simulieren nichts. Das haben wir auch nicht nötig. Wir sind eine Dialogplattform, wo wir einmal kontrovers gut streiten wollen, ohne Feindbild. Das ist mir immer wichtig. Dieses Wir gegen die, die ganzen identitätspolitischen Kämpfe, das bringt uns nicht nach vorn. Und das hat auch immer nur etwas, dass ich mich selber erhöhen muss, indem ich auf jemand anderes draufgetreten bin. Das ist nicht unsere Kultur. Und ich finde, das hat das Grundgesetz wunderbar nach positiv vorn beschrieben und das Evangelium, dass wir das ohne Feindbild schaffen. Das eint uns als Kirchentag, deshalb sind wir auch ein evangelischer Kirchentag. Ich will aber nochmal den Punkt aufgreifen. Wir hatten diese Diskussion auch beim Kirchentag, die Kraft der Kommune. Und das hat sehr viel mit Vertrauen in die Menschen vor Ort zu tun, genau. Mit einer Wertschätzung. Das fängt dann eben beim Kunstverein an, genauso wie auf dem Land beim Kleintierzüchterverein. Das ist immer etwas, wo wir lachen. Aber da tun sich Menschen in ihrer, ich sag mal, Schöpfungsbewahrung und in ihrem Hobby zusammen und wollen eigentlich etwas Gutes. Da brauchen wir auch ein größeres Bild als Gesellschaft, die darüber nachdenkt. Und wenn wir das Land auch nicht mehr in den Blick nehmen als etwas, wo Menschen fähig sind, ihren Alltag selber zu gestalten, und die müssen oft mehr gestalten, als ich das in der Stadt tun müsste. Das fängt von, wie kommen die Kinder in die Schule und wie kommen die wieder heim an. Weil der Nahverkehr einfach nicht so funktioniert wie hier in Berlin. Und das Zweite ist, dass dieses Ausspielen von Bund verweist ans Land und Land auf die Kommunen und die Kommunen sind irgendwie der Abtreter der Nation geworden und jeder macht dann nur noch die Gehaltsforderungen größer auf die andere Ebene. Das wird uns nicht nach vorn bringen und da brauchen wir vor allem mehr Vertrauen in die Menschen, die vor Ort mit Menschen arbeiten.
Ja. Und vor allen Dingen, ein Satz noch, weil das niemand weiß, diese kommunale Ebene ist auch noch die Ebene, wo Politik und Verantwortung wirklich echt verheiratet sind. Erstens, weil sie da leben in der Regel. Ja, also jedes Problem klingelt bei ihnen.
Du entkommst den Leuten nicht, wenn du das einmal vermasselt hast.
Dann und zweitens, und das ist ganz wichtig, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist die einzige gewählte politische oder der höchste gewählte politische Vertreter, direkt gewählte politische Vertreter im Land, der noch persönlich haftet.
Genau.
Wenn Sie als Bürgermeister was unterschreiben rechts unten, müssen Sie schon ziemlich sicher sein, dass das rechtens ist. Weil wenn das nicht rechtens ist, interessiert das niemanden. Sie haften persönlich, nicht die Stadt. Das muss man einfach wissen. Ein Bundesminister kennt das nicht. Na, selbst als Landrat sind Sie aus der Nummer schon raus. Man weiß manchmal nicht, wo dieses Misstrauen eigentlich herkommt. Weil Direktor geht nicht. Also Direktor geht wirklich nicht.
Ich möchte aber an dieser Stelle Amtskette. Doch vor einer Sache warnen. Weil ich stimme Ihnen beiden total zu. Wir brauchen mehr Vertrauen. Aber das Problem ist, am Anfang gab es diese Falle, in die getappt wurde. Es wurde nämlich von Todkümmern gesprochen. Und das Wort hätte Todverwalten sein müssen. Ach. Nee, doch, das ist ja das, was Sie beschreiben mit den Kommunen. Die 1 Milliarde, die wird todverwaltet. Und das ist nicht, ich komme ja aus einer marginalisierten Community. Und ich finde es sehr schwierig, wenn wir am Ende sagen, wir müssen jetzt sparen. Und wo wird oft gespart? Oft wird bei den marginalisierten Menschen zuerst gespart. Die nicht am lautesten sind, die am besten vernetzt sind, die den Bürgermeister kennen, die sozusagen sowieso schon den größten Hof im Dorf hatten oder was auch immer, sondern es wird bei den Leuten als erstes gespart, die vielleicht irgendwo am Dorfrand sind oder in der Stadt in irgendeiner anonymen Großsiedlung. Und da, finde ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, eine weniger humane Gesellschaft zu fordern. Und das ist, weil sonst würde ich Ihnen tatsächlich zustimmen, aber dann möchte ich diesen Begriff kümmern auch wirklich positiv besetzen und sagen, eine gute, eine humane Gesellschaft kümmert sich um Menschen und guckt, dass Gelder nicht an Stellen versickern, wo wirklich die Akte von links nach rechts geschoben wird und am Ende hat es viele Personalkosten in den Rathäusern gegeben, aber es ist nichts passiert. Und das erlebe ich als Geschäftsführerin im gemeinnützigen Bereich sogar von gemeinnützigen Förderorganisationen, riesige Organisationen, die verlangen von mir, dass ich jeden einzelnen Beleg noch einmal digital erfasse, obwohl er schon von uns in einer digitalen Buchhaltung schon mal.
Sie haben vorhin nach dem Begriff gefragt, der mich triggert. Das triggert mich jetzt, weil ich wirklich seit 12 Jahren verantwortlich war für Verwaltung verschiedener Größen. Ich habe im ganz kleinen Rathaus angefangen mit 12 Leuten. Die letzte Verwaltung, der ich vorstehen durfte, hatte 1500 Mitarbeitende. Verwaltung setzt das um, was Politik aufs Papier schreibt. hören wir bitte, das ist mir wirklich ein Anliegen, hören wir bitte endlich auf, diese Verwaltung verantwortlich zu machen. Und diese Verwaltung hat kaum noch Spielräume, das können Sie mir glauben. Sie sind so schnell in der juristischen Falle, können Sie gar nicht bis drei zählen. Das heißt, die setzen um, was wir dort machen. Wenn wir, das war das Stichwort Vertrauen, wenn wir anfangen würden zu vertrauen, und das beginnt in Gesetzgebung, und diese Gesetzgebung endlich mal verschlanken würden. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir dem einzelnen Verwaltungsmitarbeitenden, der da vorne am Schreibtisch sitzt, einen Spielraum geben und, ja, und auch verzeihen, wenn der mal was entscheidet und man hinterher sagt, naja,
aber da sehe ich
war vielleicht nicht optimal.
Aber jetzt,
wenn Sie Digitalisierung von belegen, das denkt derjenige, der Ihnen das sagt, sich nicht selber aus. Das muss der machen.
Ja, aber das meine ich, was geändert werden muss.
Christine Jahn, Stichwort Vision, Hoffnung, Aufbrüche, muss nämlich jetzt leider aufbrechen. Aber ich würde gerne von Ihnen noch ein positives Wort hören, nachdem wir jetzt schon wieder die ganze Zeit in Problemen sind. Wie viel Aufbruch ist eigentlich in unserer Gesellschaft noch da?
Ich finde schon viel, aber ich habe auch ein sehr positives Menschenbild, weil ich glaube, dass keiner irgendwie früh morgens aufsteht und sagt, heute mache ich es mal meinen Nachbarn richtig schwer. Also ich glaube das einfach nicht. Und deshalb ist für mich eher so die Frage, wo können wir eine Kultur auch noch mal anders leben und uns selber auch sagen, okay, wir stehen in unserer Freiheit und was will ich denn heute tun? Und wo habe ich da ein gutes Ohr, das zu sagen? Und da braucht eine andere Politik, eine andere Bereitschaft als Wählende auch mitzugehen, dass es auch manchmal schwere Wege gibt. Und da wünsche ich mir eine andere Zukunftserzählung in diesem Land. Ja, und ich habe das Vertrauen, dass dieses Podium hier gut weitergeht.
Ich danke Ihnen jedenfalls sehr.
Ich bin da nicht so optimistisch, muss ich sagen. Also, ja, es gibt Menschen, die engagiert sind, die Ideen haben und die auch machen wollen. Die sind aber leider die Minderheit. Also wir haben zu wenige, die sich engagieren mit zu viel Verantwortung. Das ist das, was ich wahrnehme. Die nicht nur in einem Vorstand sind, sondern auch noch mindestens noch in einem anderen Vorstand. Und dann auch haften privat, also für das, was der Verein macht und so weiter. Und ich sehe auch, dass sich viele zurückziehen, dass eine Müdigkeit da ist, weil einfach viele Krisen zu schnell und auch eine Überforderung da ist. Ich kann das ja teilweise verstehen. Also wenn man auch noch Familie hat und noch ein Leben organisieren muss und auch noch Geld verdienen muss und dann noch ein kommunalpolitisches Ehrenamt, also das würde ich mir auch noch mal zweimal überlegen, ob ich
aber
das
mache. Auch da ist natürlich die Frage nach Strukturen interessant. Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bei Lambda e.V., es gibt eben eine Altersobergrenze. Das heißt, damit zwingt man ja quasi eine neue Generation zu sagen, jetzt müsst ihr übernehmen.
Und das verstehe ich genau als gute demokratische Strukturarbeit, sich zu überlegen, wie zwingen wir uns auch manchmal dazu, aus der Komfortzone rauszukommen. Also bei uns ist es so, ab 27 hat Mensch kein Stimmrecht mehr. Das heißt, ich bin als Geschäftsführung sehr bemüht, dass wir junge Menschen finden, die sich bei uns engagieren. Und das zwingt dazu, kreativ zu sein. Und was wir machen zum Beispiel, wir haben seit Jahren, arbeiten wir mit einem Schnuppervorstand. Das heißt, dann sind so 2, 3 junge Menschen mit im Vorstand, die gucken sich das an und finden dann auch Mut, irgendwann selber zu kandidieren.
Der Stuhl ist besetzt, bitte.
Vielleicht verorte ich mich erst mal. Zum Zeitpunkt der Deutschen Einheit war ich 21. Lebte am Bayerischen Untermain, wo ich auch geboren wurde. Ländlicher Raum eigentlich, wenn auch Suburbia, ländlicher Raum. Das heißt, die Menschen im Ort schauen dich an und sagen, ich kenne deine Zukunft, ich weiß, wer du bist und wer du sein wirst. Ich wollte da weg. Bin in Berlin, aber ja, ich sag mal, jetzt orientiert man sich langsam in das Alter, wo man sagt, was möchte ich eigentlich nochmal machen? Und wir haben ein zweites Standbein in Brandenburg. Also ich bin bei den Wahrheitsinseln, von denen die Rede war, überhaupt nicht. Ich sehe da kein Bild vor mir, weil das obere Oderbruch ist eine sehr interessante Gegend. Sehr viele Menschen, die, ich sag mal, eine gebrochene Vergangenheit haben. Sehr viele, die auch aus Berlin kommen, Künstler. Sehr viele Menschen, die schon immer da waren, die da auch bleiben, die sich da eine Existenz aufbauen, die, ich sag mal, sehr anarchisch auch denken. Worauf ich hinaus will, ist, die Wahrheitsinseln, die umschifft man auf eine ganz einfache Weise, in der man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, diesen Menschen zuhört und am Ende feststellt, die nehmt einen auf, die nehmen einen wahr, erwarten gar nicht viel. Wenn man nicht selber übermäßig Erwartungen an die Leute ausspricht, die diese Leute überhaupt nicht erfüllen wollen, weil sie nämlich nur sie selbst sein wollen.
Ich hatte das Glück, voriges letztes Wochenende quer durch Mittelsachsen 2 Tage zu fahren, dass den Landkreis ein Stück weit kennengelernt und habe gemerkt, dass viele Dörfer sehr weit auseinandergezogen sind. Ich komme aus Berlin-Brandenburger Raum, da sind die Dörfer eher auf dem Haufen. Das nennt sich dann meistens Angerdorf. Das heißt, sie haben es viel leichter, eine Vernetzung hinzukriegen, jenseits der klassischen Probleme, wann kommt der Bus? Wenn das in Sachsen so ist, dass das alles an den Flussläufen ist, dass es alles große Entfernungen sind, wie sind die Mechanismen dort? Sie hatten dankenswerterweise aus dem Oderbruch ein Stück weit berichtet. Ich kenne es aus dem Barnim relativ gut, dass die Leute sich finden. Da ist es wurscht. Teilweise, also man sollte nicht nach Politikzugehörigkeit fragen, wenn man vielleicht dann Antworten bekommt, die man gar nicht möchte oder die einen nicht zusammenbringen. Wie sind die Mechanismen in Mittelsachsen? Also gibt es Kulturvereine, die aktiv sind? Und was braucht es, um zum Beispiel die Leute zum Gemeindeputz, früher hieß das mal zu Botnik, aufzurufen, dass eben nicht nur die politisch Aktiven teilnehmen, sondern eben auch die Vereine oder wer auch immer? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Also in Mittelsachsen ist es so, dass wir ja wirklich teilweise Besiedlungsdichten haben, die sind nahe der Sahelzone in manchen Ecken. Das stimmt, das ist ein Problem, aber eigentlich in dem Klientel, das sich kulturell bewegt, und das sind für mich die wir jetzt momentan brauchen. Also Kultur ist für mich gerade ein ganz wichtiges Thema und genau dort sparen wir gerade wieder 40 Millionen raus, weil die Kultur diese Lagerfeuer organisiert, die wir brauchen, um die Leute zusammenzubringen. Und diese Kulturleute, die sind unglaublich kreativ, die sind flexibel, die sind, das meine ich jetzt nicht despektierlich, genügsam, weil wir es ihnen beigebracht haben, ne? Die wir ständig sagen, kriegst halt 20% weniger, neuer Haustarifvertrag. Ne? Also der eins im öffentlichen Dienst, der immer zusammengestrichen wird, ist der Kulturmensch, da wundert sich auch keiner drüber. Also im Ordnungsamt ist mir das noch nicht aufgefallen, dass jemand gesagt hat, kriegt einen Haustarifvertrag, 30%, wie sieht's aus? Das machen wir nur in der Kultur, das regt doch keinen auf. Da gibt es so ein paar Punkte, die entstanden sind, also so der dritte Ort, ja, wo auch interessante Konzepte, auch bei mir in Augustenburg ist sowas entstanden, wo es einen Ort gibt, wo jeder hingehen kann, unabhängig davon, ob er ein Geld hat oder nicht. Und wo das mittlerweile so akzeptiert ist in der Stadtgesellschaft, dass die Leute, die Geld haben, etwas in die Kasse tun und derjenige, der dort nichts in die Kasse tut, nicht schräg angeguckt wird, sondern einfach da sein kann. Und so entstehen solche Orte, wo Leute wieder hingehen, wo leerstehende Gebäude, lange leerstehende Gebäude wieder plötzlich Licht brennt. Sowas brauchen wir. Und wenn wir darüber reden, Sie haben ja auch gefragt, was müssten wir machen, dann müssen wir weg von der Projektstruktur, die wir in diesem Land so pflegen. Ne? Sie kriegen zwei Jahre Geld, dann kriegen sie, wenn sie Glück haben, noch mal 2 Jahre Geld. Dann kommt aber schon der Erste, sagt, die haben jetzt 2-mal Geld gekriegt, jetzt muss man wer anders. Das läuft so nicht, weil diese Räume, von denen ich rede, die sind kommerziell nicht führbar. Das funktioniert nicht. Das müssen die aber auch nicht, weil der Mehrwert liegt woanders. Der Mehrwert liegt im Zusammenhalt, im Verständnis, im Leute zusammenbringen, im Brücken bauen. Und das muss uns als Gesellschaft was wert sein. Das heißt, wir müssen den Kommunen das Geld dafür auch zur Verfügung stellen. Und das ist nicht viel. Gemessen an dem, was wir erreichen, ist es nahezu ein Witz.
Ich kann mich dem nur anschließen. Also zum Beispiel auch der Landkreis Bautzen ist riesig. Und wenn ich jetzt gleichstellungspolitische Arbeit mache und eine schöne Veranstaltung mit der Fraueninitiative Bautzen, dann kann ich noch so eine tolle Referentin einladen, wie sollen die Frauen aus dem Umland kommen bei dem öffentlichen Nahverkehr? Die haben am seltensten ein Auto. So, ne? Und wenn ich auch inhaltliche Arbeit mache, dann brauche ich die Ressourcen, um die Menschen in der Fläche zu erreichen. Und die wird mir gerade weggekürzt.
Bei den Aufbrüchen 89-90 gab es auch in den großen Metropolen wie Berlin, wie Leipzig, viele offene Räume, die genutzt werden konnten. Jetzt gibt es sie offensichtlich, wie wir gelernt haben, eher im ländlichen Raum. Mit dem Problem, wie dann alle zusammenkommen können. Und in den großen Städten, das gilt für Kunstschaffende genauso wie für soziale Initiativen, wird das da immer enger. Also das von diesen Visionen und Hoffnungen von damals würde man gerne heute auch noch ein bisschen zehren.
Dem kann ich nur zustimmen. Unsere erste Adresse war, höre und staune, unter den Linden. Unter den Linden, 36 bis 38, hatte ich mir vorhin aufgeschrieben. Ich wusste nicht, ob ich die Zahl bringe heute. Aber das war damals noch das Haus der Jugend unter den Linden in Berlin-Mitte. Und man muss eines ja sagen, wenn ein Staat sagt, wir schaffen in den Zentren, verkaufen unsere Flächen, wir schaffen sozusagen die zentralen Räume ab, wo Zivilgesellschaft sich treffen kann, wo Gesellschaft sich treffen kann, dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass die Menschen irgendwo wortwörtlich an die Ränder, auch an die politischen Ränder wackeln. Wir müssen halt uns auch fragen als Gesellschaft, was ist uns Gesellschaft wert und wo schaffen wir auch die Räume in ihrem Zentrum, die Menschen bespielen können.
Ich bedanke mich, das war das Forum im RBB 24 Inforadio Zurück in die Zukunft, Ost-West-Lebensentwürfe und Identitäten im Wandel. Mit dabei waren Kim Alexandra Trau, die Bundesgeschäftsführerin von Lambda e.V., die Historikerin Jessica Bock, der Publizist und frühere Politiker Dirk Neubauer und Kirsten Jahn, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Danke Ihnen, danke allen, die mitgedacht und mitgesprochen haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.